RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zu unserem gefährlichen Gedanken. Ich habe es doch regelrecht im Ohr, wie mir ein Verwandter sagt, jetzt hörst du bitte mal auf zu spinnen. Nur weil ich als Junge gesagt hatte, ich würde gerne Archäologe werden. Wie willst du mit sowas Geld verdienen? Wenn du gerne gräbst, dann werd halt Gärtner oder geh in den Tiefbau. Claudia Melisch hat eine Facharbeiterausbildung zur Maschinistin im Braunkohletagebau in der Niederlausitz und hat danach an der Humboldt-Universität klassische Archäologie, ältere deutsche Sprache und Literatur studiert. Sie hat an den verschiedensten archäologischen Projekten nicht nur mitgearbeitet, sondern sie hat sie geleitet, mittlerweile auch überall auf der Welt. Uns interessiert heute ein besonderer Ausschnitt ihrer Arbeit, nämlich von 2007 bis 2015 lässt die Berliner Senatsverwaltung am Petriplatz archäologisch graben, und zwar unter der Leitung meines heutigen Gastes Claudia Melisch. Unser gefährlicher Gedanke ist, wer tief genug in Berlins Vergangenheit gräbt, der verliert die Orientierung.
Jede einzelne Ausgrabung ist so eine Art Mosaikstein. Und der Mosaikstein am Petriplatz, der hat uns halt über das Alter der Stadtwerdung überraschend genau Auskunft gegeben. Also das stimmt um 1150, da müssen sich manche noch an den Gedanken gewöhnen. Wir werden in den nächsten Jahren noch viel aus diesen Gebeinen erfahren, obwohl die Grabung schon längst vorbei ist. Und es gibt so viele Fragen, die man an dieses Skelettmaterial stellen kann, die Bioanthropologen zum Beispiel oder Bioarchäologen beantworten können. Und das Material ist da und wird auch weiter beforscht werden.
Nehmen wir an, es würde eine Zeitmaschine geben. Ich setze mich rein, Sie geben 1222 ein. Und dann komme ich an. Welche Anhaltspunkte könnte es geben, dass ich in Berlin bin?
Die Nikolaikirche in ihrer damaligen Gestalt, die Spree, den Mühlendamm in veränderter Form und vielleicht ein Stückchen von der Stadtmauer. Das sind die kläglichen Reste aus dem Mittelalter, die heute noch zu sehen wären.
Und damals wäre ich halt angekommen und dann hätte ich, Sie sagen, die Spree war da, logischerweise. Die Spree war da, aber nicht so ein eingehegter, kanalisierter Fluss, sondern wie war wahrscheinlich die Spree?
Die Spree war wahrscheinlich in ihrem natürlichen Lauf. Vielleicht war da auch noch keine Brücke, sondern eher eine befestigte Furt. Und im Bereich dessen, was später dann Molkenmarkt geworden ist, wo heute das Schwerinsche Palais steht oder auch die ehemalige Börse, da war so ein natürlicher Haken im Flussufer, wo Boote anlanden konnten, der sogenannte Krögel. Krögel bedeutet krumm.
Wenn Sie jetzt mir davon erzählen, sehen Sie das genau vor sich oder sehen Sie Bilder vor sich, die Sie auch mal entdeckt haben, Zeichnungen womöglich? Was sehen Sie dann, wenn Sie es mir so beschreiben?
Ich weiß, dass es da gewesen ist, aber ich mache mir davon keine bildliche Vorstellung, weil wir Archäologen reden dauernd von irgendwelchem Zeug, für das wir keine Bilder haben, was wir gedanklich rekonstruieren oder was wir gelesen haben. Aber wie es tatsächlich ausgesehen hat, das weiß ich auch nicht.
Also das heißt, es ist für einen Archäologen nicht reizvoll, mehr oder weniger zu sagen, anhand der Sachen, die er findet, ein Bild zu erstellen. Meinetwegen entweder am Computer oder aber im begabten Zeichner zu sagen oder selbst zu machen, zu sagen, so hat Berlin 1222 ausgesehen.
Also ehrlich gesagt arbeite ich gerade an einem Kinderbuch, weil ich schreiben kann, wie es gewesen sein muss. Und ich habe jemanden gefunden, der in der Lage ist, das in Bilder umzusetzen. Mir fehlt einfach diese visuelle Vorstellungskraft.
Jetzt haben Sie, wie gesagt, im Auftrag des Senats gegraben oder eine archäologische Grabung mitten in der Stadt geleitet in diesen ganzen Jahren. Da wurde Ihnen vorher, jeder, der sich darüber informiert, kann das wissen, 1237 als Jahr genannt, an dem Berlin offiziell, oder das gilt als offizielle Stadtgründung. Als Sie angefangen haben zu graben, ist das für Sie ein Orientierungspunkt oder sagen Sie, ja, das ist aus Sicht der Historiker, die sich mit den Urkunden beschäftigt haben, so richtig?
Also 1237 hat ein Ereignis stattgefunden, und zwar am 29. Oktober in Brandenburg, in der Lateinschule von Brandenburg. Und dort haben sich die Markgrafen von Brandenburg und der Bischof geeinigt über die Verteilung der Steuern. Und dabei haben 21 VIPs, würde man heute sagen, beigewohnt und erst im Jahre 1238 ist dieses Ereignis beurkundet worden. Und da geht es tatsächlich um diese Beilegung des Streites in Brandenburg, der zunächst mal überhaupt nichts mit Berlin und Köln zu tun hat. Aber einer der Unterzeichner ist Simeon, Pfarrer von Köln. Und damit ist dieser Simeon der erste namentlich bekannte Berliner, also ein Kölner. Simeon ist Pfarrer der Petrikirche gewesen. Wir haben die Fundamente, den Kirchhof der Petrikirche ausgegraben. Und die Historiker gehen aus peripheren Urkunden davon aus, dass Berlin und Köln gleichzeitig wahrscheinlich etwa um 1230 Stadtrecht bekommen haben. Keiner weiß, wann die beiden Orte gegründet wurden und keiner weiß, wer die beiden Orte gegründet hat und keiner weiß auch, wie sich das abgespielt hat und woher die ersten Siedler kamen.
Diejenigen, die sich damit überhaupt noch nicht beschäftigen konnten bisher, weil sie reden von Köln, das ist das Köln mit C, O, Umlaut, L, L, N, das heißt nur durchs Wasser letztendlich getrennt. Heute würden wir sagen, der eine Teil von Berlin und der andere Teil von Berlin-Mitte, das waren damals die beiden Orte Berlin und Köln. Jetzt hat man andere Anhaltspunkte, die Sie durch Ihre Forschung gewonnen haben. Sie haben zum Beispiel, wenn ich das richtig weiß, den ersten Berliner ausgegraben mit der Fundnummer 5664, Gedankenstrich 3. Das soll der erste Berliner sein, war wohl männlich und 25 bis 30 Jahre alt. Wo haben Sie diese Leute, die Toten, die Überreste gefunden?
Am Petriplatz haben wir die Fundamente der verschiedenen Petrikirchbauten, die aufeinander folgten, ausgegraben. Und um diese Fundamente herum haben wir insgesamt 3.221 Gräber gefunden, welche die Gebeine von 3.778 Personen enthielten. Und diese Gräber haben wir quasi in der entgegengesetzten Reihenfolge, wie sie in den Boden gekommen sind, wieder ausgegraben. Also den, der zuletzt bestattet wurde, zuerst ausgegraben. Und die Befundnummer, die Sie gerade genannt haben, der gehört halt zu den ältesten Bestatteten.
Und ist das aus archäologischer Sicht, ist das für Sie besonders eindrucksvoll oder besonders wertvoll, wenn Sie menschliche Überreste finden? Oder gibt es andere Sachen, die relevanter und für Ihre Arbeit wichtiger sind?
Im Falle des Petriplatzes war es so, dass der Fokus zunächst auf den Fundgegenständen lag, also auf den Scherben oder auch auf den Holzbauten. Wir haben Reste von hölzernen Kellern aus dem Mittelalter gefunden, Reste von Brunnen. Und da hat man immer die Hoffnung, dass dort Holz erhalten ist, das in so gutem Zustand ist, dass es dendrochronologisch, also nach den Jahrringen, datiert werden kann. Und durch diese große Menge von Gräbern am Petriplatz rückten aber diese Skelette auch in den Vordergrund. Und dann gab es eben Gräber, die Beigaben hatten, durch die man die datieren konnten, also mal eine Münze im Mund oder mal eine Gefäßbeigabe oder Reste der Totenkleidung. Und die untersten Gräber, die hatten aber nichts dabei. Die waren quasi archäologisch erstmal nicht datierbar. Und deswegen habe ich dann begonnen, mich damit zu befassen, wie man die datieren könnte.
Ich hänge immer noch fest an Ihrer Beschreibung, eine Münze im Mund, weil das eine Zeit lang üblich war, dass man dem Toten eine Münze auf den Mund legt oder woher kommt das?
Es kommt aus der Antike. Es ist ein antiker Brauch. Das ist die Münze, die wird unter die Zunge oder hinter die Unterlippe geklemmt. Das ist die Bezahlung für den Fährmann Charon, der die Toten über den Fluss Styx vom Reich der Lebenden ins Reich der Toten bringt. Es gibt aber eine Beschreibung aus dem 18. Jahrhundert, aus der technisch-ökonomischen Enzyklopädie von Krünitz, der schreibt, dass man, wenn man Sorge hat, dass ein Toter wiederkehren könnte, man dem wahlweise eine Münze in den Mund geben kann, daran er sich die Zähne ausbeißt oder auch ein Tuch ganz eng um den Hals knotet.
Das ist ja alles wahnsinnig sympathisch. Wer tief genug in Berlins Vergangenheit gräbt, verliert die Orientierung, heißt unser gefährlicher Gedanke. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin in die Zeitmaschine eingestiegen. Ich habe diese Daten tatsächlich im Gedächtnis. 1237 ist Berlin gegründet worden. Dann stellt Frau Melisch womöglich die Zeitmaschine ein, noch viel früher. Und dann ist da immer noch was. Und dann muss ich an Sie die Frage richten, wo Sie da so lange gegraben haben. Wir sind jetzt hier mitten im 12. Jahrhundert. Eigentlich haben wir gesagt, Stadtgründung ist 1237. Warum sind hier Leute? Was ist hier los? Was haben Sie da rausgefunden über das 12. Jahrhundert und warum Berlin womöglich viel, viel, viel älter ist?
Ja, die ältesten Gräber wurden dann mit Hilfe der Radiokarbonmethode datiert. Und dabei wird das Kollagen, was in den Knochen noch erhalten war, karbonisiert.
Was heißt das? Heißt das zerschreddert oder was bedeutet das karbonisiert?
Ja, verbrannt.
Ja.
Und
Ach so, Sie verbrennen die Knochen und aus der Asche Lernen Sie dann was?
Ja, so ungefähr. Also das machen wir nicht, sondern das wird in Labors gemacht und da wird eine winzige Menge an Knochenmaterial halt verbrannt und der darin enthaltene Kohlenstoff kann datiert werden. Solange man lebt, atmet man und verstoffwechselt Kohlenstoff und mit dem Tod hört bei jedem Lebewesen dieser Anlagerungsprozess auf. Und wenn wir dann verstorben sind oder jedes Lebewesen, Pflanzen, Bäume, dann beginnen diese Kohlenstoffatome zu zerfallen. Und diesen Zerfallsprozess kann man messen. Und das haben wir am Petrikirchhof für die ältesten Gräber gemacht. Und dabei kam ganz überraschend zu Tage, dass die ältesten Bestatteten in der Zeit um 1150 gelebt haben. Also weitaus früher, als das aus den erhaltenen schriftlichen Dokumenten zu extrahieren war.
Aber diese Methode, von der Sie gerade, die Sie uns gerade geschildert haben, Frau Milisch, da ist es so, dass die zuverlässig ist. Das ist dann jenseits von These. Wir können sicher sagen, dieser Leichnam ist von 1150.
Ja, so genau kann man es leider nicht sagen. Es kommt eine Zeitspanne raus. Also von, sagen wir mal, 1048 bis 1158. Innerhalb dieser Zeit hat der Tote definitiv gelebt, also nicht davor und nicht danach. Aber in welchem Zeitraum jetzt genau, das wissen wir nicht. Aber wir wissen durch die historischen Umstände und durch andere Quellen, dass wir für Berlin und Köln frühestens um eine Zeit um 1150 sprechen. Also 1157 hat Albrecht der Bär, also Albrecht von Ballenstedt, die Brandenburg erobert. Und das ist quasi, das galt bisher so als das früheste, eines der frühesten Daten für die Stadtwerdung.
Was konnten Sie von diesen Toten lernen, wie die gelebt haben? Sie haben ja offenbar auch festgestellt, was mich sehr verblüfft hat, dass die diverse Krankheiten oder Bakterien in sich getragen haben, die ungut waren.
Ja, dazu muss man sagen, dass die Gebeinerhaltung am Petriplatz exzellent ist. Das ist sehr ungewöhnlich und das ist einfach ein Glücksfall, sodass in diesen alten Skeletten auch noch DNA erhalten ist, die uns ermöglicht hat, der biologischen Verwandtschaft nachzugehen. Da sind halt auch noch Bakterien erhalten, die man analysieren kann. Und ganz generell war überraschend, dass die frühesten Kölner sehr groß gewachsen waren. Pari pari, Männlein, Weiblein, also von den 100 frühesten Bestatteten waren 50 Männer, ungefähr 50 Frauen, auch ein paar Kinder dabei. Und die meisten waren nicht miteinander verwandt, was gegen ein Szenario spricht, dass jetzt ganze Familienverbände nach Berlin ausgewandert sind. Die Stadtentstehung ist ganz klar eine geplante gewesen. Also die Grundstücke sind angelegt von den Straßen aus. Also es wurde ein Straßennetz eingemessen, von da aus die Grundstücke.
Selbst das kann man sehen.
Das kann man sehen, ja. Also es ist natürlich letztlich immer Interpretation und ein bisschen Vermutung dabei. Und es gibt ja viele andere Grabungen, die in den letzten Jahren im Zentrum von Berlin stattgefunden haben, die eben zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Und da ist der Petriplatz quasi nur ein Baustein. Aber diese Arbeit an den frühen Gebeinen, die zeichnet halt den Petriplatz aus oder dieses Projekt, weil die Petrikirche auf Kölner Seite halt die erste Kirche gewesen ist, wie die Nikolaikirche auf Berliner Seite die erste Kirche war.
Aber jetzt sagen Sie, die waren besonders gut erhalten. Mhm. Das heißt aber, aus der Laienvorstellung wieder gesprochen, ich hätte da nichts anderes gesehen als ein Skelett neben dem nächsten. Ich habe auch mal eine Beschreibung gelesen, sie hätten in einem Knochenfeld gestanden. Also was ist denn daran richtig?
Das ist korrekt. Also die Toten sind vollständig skelettiert, also sind keine Haare mehr dran, keine Fingernägel mehr. Es ist auch von der Kleidung nichts mehr erhalten. Die Särge sehen wir auch nur noch als dunkelbraune Erdrahmen um die Toten, so sie denn einen Sarg hatten, weil viele der frühen Bestatteten auch in Leichentüchern bestattet worden sind.
Jetzt kommen wir nochmal zurück auf das, was Sie gesagt haben, dass Sie Bakterien und sowas gefunden haben, weil das ist ja deswegen interessant, weil man sich ein Bild machen will. Wir haben es vorhin gehabt, auch wenn man es nicht visualisiert, man möchte wissen, wie haben die Leute gelebt, was war wichtig, was galt, was Klischees haben wir ohne Ende. Sie haben gerade gesagt, groß gewachsen. Das Klischee ist, der Mensch in dieser Zeit des Mittelalters war klein und lebte kurz. Auch das stimmt nicht komplett.
Nein, die Lebenserwartung war geringer als heute, aber es hat auch Alte gegeben. Und man muss sich vorstellen, dass die Lebenserwartung durch die Lebensumstände im Mittelalter progredient war. Das heißt, wenn man im Mittelalter das erste Lebensjahr vollendet hatte, hatte man gute Chancen, 3 Jahre alt zu werden. Und wer 3 Jahre alt geworden war, hatte gute Chancen, 8 zu werden. Und wer 8 war, der hatte gute Chancen, 13, 14 zu werden. Und mit 12 vielleicht sind die damals volljährig geworden. Und ja, wenn die Mädchen dann ihre 10, 12 Schwangerschaften, ob erfolgreich oder nicht, überstanden hatten und entsprechend viele Geburten, dann hatten sie auch gute Chancen, halt 60 Jahre alt zu werden. Aber da gab es viele Hindernisse, die zunächst mal einer hohen Lebenserwartung im Wege gestanden haben.
Eigentlich würde man ja aus heutiger Sicht sagen, die Menschen haben ja viel, viel ungefährlicher gelebt. Die haben kaum Mobilität gehabt, das heißt, sie konnten nicht bei irgendwelchen Verkehrsunfällen ums Leben kommen. Sie konnten nicht durch Stromunfälle ums Leben kommen, weil elektrischen Strom gab es nicht. Also die haben ja eigentlich nur zu Hause, also ist jetzt sehr, sehr plump gesagt, und ich hoffe, dass sie mir gleich massiv widersprechen, aber nach meiner Vorstellung haben die zu Hause gesessen, Hirsebrei gegessen, hin und wieder sich mal einen Storch gebraten, und sind, wenn es dunkel wurde, ins Bett gegangen. Also so, was ist das Gefährliche an dem Leben gewesen?
Das Gefährliche war, dass sie keine Antibiotika hatten, dass sie über viele Krankheiten und deren Ursachen noch nicht Bescheid wussten. Also damals konnte man an der Blutvergiftung oder an einer Zahnentzündung halt auch versterben.
Und das ist alles ableitbar aus ihren Ergebnissen, aus der DNA, die sie auch noch da haben. Daraus können sie sehen, in welchem Zustand die Leute gesundheitlich waren.
Genau, also über die Einzelpersonen kann man erfahren, ob die sich die Zähne geputzt hat. Also im Mittelalter haben die sich nicht die Zähne geputzt. Das ist die wichtige Information für die Kinder heute.
Oder Mao, der hat sich auch nicht die Zähne geputzt. Nein. Weil ein Tiger putzt sich auch nicht die Zähne und sie sind immer noch scharf, hat Mao immer argumentiert. Aber abseits davon, wie kann man da den Zusammenhang herstellen, weil die Zähne noch da sind?
Nein, man sieht, die mittelalterlichen Toten hatten brillant weiße Zähne. Also die Besucher, die auf der Grabung waren, haben sich immer gewundert. Sehr, sehr weiße Zähne, obwohl nicht geputzt, aber sehr stark abgekaut. Einfach, weil die weniger Kohlenhydrate gegessen haben. Und wir sehen bei dieser Serie am Petriplatz, die geht eben von 1150 etwa bis 1717, als der Kirchhof offiziell geschlossen wurde wegen Überfüllung. Wir sehen, dass so in der Neuzeit halt die Karies einsetzt. Also Kolumbus ist nach Amerika gefahren, hat die Tomate, die Kartoffel, den Tabak und das Zuckerrohr zurückgebracht und damit beginnt dieses kohlenhydratreiche Essen. Und dann sieht man halt, dann kommt der Zahnstein, dann kommt halt die Parodontose und die Parodontitis. Also das kann man ganz doll nachvollziehen.
Also das heißt, wenn man sie jetzt da missbräuchlich einladen würde, dann könnte man sie auch vor den Karren spannen zu sagen, Leute, esst Low Carb, dann habt ihr gute Zähne, so wie die ausgegrabenen, die ich gefunden habe.
So sieht's aus.
Oh, wow.
Aber das ist auch nicht so richtig empfehlenswert, weil die eben so abgekaute Zähne hatten. Da wurde ja, damals wurde das Korn in Steinmühlen gemahlen und dann war halt im Brot immer ein bisschen Steinstaub und dadurch hatte man damals mit 30, 40 so abgekaute Zähne, wie wir heute nicht mal mit 80 haben, weil wir weichere Nahrung essen.
Das wollte ich gerade fragen, wenn man uns beide jetzt in 300 Jahren ausgräbt, wie werden wir uns denn unterscheiden von denen, die Sie ausgegraben haben?
Ja, nicht viel. Vielleicht dadurch, dass wir Plomben haben. Dadurch, dass wir, ich kenne sie nicht so genau, dass ich wüsste, ob sie irgendwelche titanenen Ersatzteile in ihrem Körper tragen.
Oh ja, eine wunderbare Schraube im Arm, von üppig.
Genau. Ja. Solche Dinge, die unterscheiden uns natürlich. Und dann, ja, vielleicht auch der Zustand der Zähne. Also wir haben Zahnprothetik zum Beispiel. Und wir werden uns auch von den damaligen Toten dadurch unterscheiden, dass die Isotope, die wir im Körper tragen, aus der ganzen Welt kommen. Weil wir heute in den Supermarkt gehen und wir essen Weintrauben, die kommen aus Australien. Wir essen Tomaten, die kommen aus Marokko oder Kartoffeln. Und damals muss man die Herkunft des Essens von lokal vermuten. Und auf diese Art haben sich halt die Strontium-Isotopen aus dem Boden in den Knochen abgelagert und auf diese Art versuchen wir halt rauszubekommen, wo die Toten hergekommen sind.
Kann man aus irgendwas schlussfolgern, dass die Leute sich Gedanken darüber gemacht haben, dass es 7 bis 10 Kinder zu kriegen ganz schön viel ist?
Na, das werden die schon gemerkt haben mit der Zeit, dass das ganz schön viel war, aber das war halt so üblich. Also ich glaube nicht, dass diese Selbstreflexion in der Art und Weise, wie wir sie heute kennen, dass wir sagen, nein, danke, ein Kind ist genug, damals schon so an der Tagesordnung war, sondern man hat auf Gott vertraut. Also was einem im Leben passiert ist, das ist eben Gottes Wille gewesen und das hatte man zu tragen.
Also kompletter Schicksalsglaube. Wir sind immer noch dabei, also vor allem, wenn wir das heute vergleichen, wer tief genug in Berlins Vergangenheit gräbt, verliert die Orientierung. Das könnte auch natürlich im weiteren Sinne auf moralische, gesetzliche Zusammenhänge gelten oder dafür gelten, wenn man das unmittelbar abgleicht. Diese Zeit, die Sie untersucht haben, zum Beispiel scheint es sehr strenge Bestrafungen gegeben zu haben für Leute, die auch teilweise einfach nur unter Verdacht standen, sind hingerichtet worden. Wie können Sie da Rückschlüsse ziehen und was haben Sie da vor allen Dingen gelernt?
Aus archäologischen Relikten kann man eigentlich nichts über Moralvorstellungen rekonstruieren. Aber ich habe mich nun sehr intensiv mit allen Dokumenten und Zeugnissen beschäftigt, die das Mittelalter betreffen, weil ich letztendlich auch mir eine Vorstellung machen wollte, wie das gewesen ist. Und dabei ist mir klar geworden, dass die Moralvorstellungen komplett andere gewesen sind. Also dass emotional waren die Leute sicher nicht anders konstituiert, als wir das heute sind. Aber Berlin und Köln sind bürgerregierte Städte gewesen für viele hundert Jahre. Das heißt, es gab Ratsmannen aus der Mitte der Bevölkerung, also das waren dann auch Männer, die Männer waren die Bürger, die Geschicke ihrer Städte geleitet haben. Und es gab noch keine Polizei, es gab Wachen, also Männer aus der Stadt, die dafür bezahlt wurden, für Ordnung zu sorgen. Und in Phasen, wo die öffentliche Ordnung gefährdet zu sein schien, kamen halt auch diese restriktiven Bestrafungen, die im Kölnischen Rathaus verhängt worden sind und teilweise auch davor vollzogen worden sind. Also da gab es eine sogenannte Gerichtslaube. Köln war eine Ministadt mit Kirche, mit Lateinschule und mit Rathaus, wie Berlin auch. Und in dieser Gerichtslaube wurde öffentlich Recht gesprochen. Also wenn da was passiert war, dann ist relativ schnell kamen dort die Richter zusammen und dann konnten alle zugucken, alle zuhören und dann wurde das Urteil gesprochen und dann eben oft auch vollzogen.
Aber warum ist zum Beispiel Ehebruch so streng bestraft worden? Man würde ja aus heutiger berlinischer Sicht sagen, es ist ja nur Sex.
Ja, das entsprach aber nicht dem Bild des Gläubigen, also dass die Bibel verbietet das.
Und das heißt, die Leute sind streng bestraft worden. Ich habe ein anderes Beispiel gelesen, auf das Sie offenbar gekommen sind, dass eine Frau hingerichtet worden ist, weil sie verdächtigt worden ist, ihr Kind ertränkt zu haben.
Genau, das war eine der späten Hinrichtungen. Also das fand ich besonders faszinierend, dass noch in der Renaissance, die uns ja so kunsthistorisch als große Zeit der Erleuchtung gilt, mittelalterliche Körperstrafen verhängt worden sind. Also dass das mittelalterliche Recht noch so lange eigentlich der gesellschaftlichen und der künstlerischen Entwicklung nachhing.
Gehen wir mal auf das Ästhetische ein. Also das haben Sie vorhin auch schon kurz angesprochen. Die Leute hatten unter Krankheiten zu leiden. Sie haben sich die Zähne nicht geputzt. Sie finden aber auch immer wieder, habe ich Bilder von gesehen, immer wieder hier und da einen Kamm, der darauf hindeutet, dass die Leute dieser Zeit, die Leute des 12. Jahrhunderts, eine Vorstellung davon hatten, dass gekämmtes Haar schöner ist als ungekämmtes Haar. Was lässt das für Rückschlüsse auf die Körperhygiene zu?
Also die Körperhygiene, die gab es natürlich auch im 12. Jahrhundert, die war nur anders, als wir uns das heute vorstellen. Also natürlich haben sich die Leute die Haare gekämmt und die Frauen haben sich hübsch gemacht. Das 12. und 13. Jahrhundert ist auch ein Jahrhundert gewesen oder sind zwei Jahrhunderte gewesen der großen Kunst. Es waren sehr, sehr feine Formen, sehr, sehr schöne Farben. Da ist ganz viel Kirchenkunst auch entstanden von höchster Qualität und von höchster Schönheit. Es ist unsere Vorstellung, die uns heute glauben macht, dass das Mittelalter finster und dunkel gewesen ist. Und die meisten denken beim Mittelalter an Pest und an Hexenverbrennung. Dabei sind Pest und Hexenverbrennung ja auch neuzeitliche Phänomene.
Aber nochmal zurück zu der Körperhygiene. Sie haben gesagt, also das Kämmen hat gereicht, weil das ist uns ja häufig nicht genug heute.
Ja, die haben sich aber schon auch gewaschen, also die sind in die Sauna gegangen. Die haben sich nicht geduscht natürlich, weil es noch kein fließendes Wasser aus der Wand gab. Aber die sind, wie oft jetzt, vielleicht einmal in der Woche in die Sauna gegangen und haben sich quasi in so einem Dampfbad gereinigt. Und die haben sich natürlich auch gewaschen, aber ihre Sachen eben nicht jeden Tag in die Waschmaschine gesteckt, so wie wir das heute kennen.
Aber das heißt, sie haben auch schon mal, es ist ihnen auch schon gelungen, eine Art mittelalterliche Sauna auszugraben?
Mir nicht, aber es sind Saunen, also sogenannte Waschhäuser, bekannt. Und da gibt es auch sehr, sehr lebhafte Abbildungen von den Dingen, die dort in solchen Örtlichkeiten passiert sind.
Warum sind für Archäologen Kloaken, Plumpsklos und sowas so wichtig? Warum sind das wichtige Orte für ihre Forschung?
Ja, die Kloaken sind deshalb interessant, weil die oft sehr tief in den Boden gehen und dann Feuchtboden erhalten ist. Und im Feuchtboden, da halten sich dann sowohl Bakterien als auch Samen zum Beispiel oder Textilien, also viele Dinge, die im trockenen Berliner Boden ansonsten vergangen sind. Und man kann schon auch aus den Exkrementen gewisse Informationen generieren über die Lebensumstände der Bevölkerung.
Um nochmal darauf zurückzukommen, Frau Medisch, worüber wir vorhin schon kurz gesprochen haben, und wir sagen in unserem gefährlichen Gedanken, wer tief genug in Berlins Vergangenheit gräbt, der verliert die Orientierung. Wie sicher ist das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben? Also wie zuverlässig ist das oder wie sehr ist es These?
Ja, wir arbeiten immer so, dass wir gucken, wie ist das anderswo gewesen. Jede einzelne Ausgrabung ist so eine Art Mosaikstein. Und der Mosaikstein am Petriplatz, der hat uns halt über das Alter der Stadtwerdung überraschend genau Auskunft gegeben. Also das stimmt um 1150, da müssen sich manche noch an den Gedanken gewöhnen, weil dadurch komplett andere Aktanten, also politisch potente Handelnde, ins Spiel kommen für die Gründung der beiden Siedlungen. Und wir sind ja auf dem Weg, also wir, diese Techniken, DNA oder auch Strontium-Isotopen-Untersuchung, die sind ja relativ neu. Und das heißt, wir werden in den nächsten Jahren noch viel aus diesen Gebeinen erfahren, obwohl die Grabung schon längst vorbei ist. Also wir haben noch keine abschließenden Untersuchungen oder abschließenden Ergebnisse. Und es gibt so viele Fragen, die man an dieses Skelettmaterial stellen kann, die ich nicht beantworten kann, weil ich nur eine Archäologin bin, aber die Bioanthropologen zum Beispiel oder Bioarchäologen beantworten können. Und das Material ist da und wird auch weiter beforscht werden.
Jetzt haben Sie gerade, das ist mein Stichwort gewesen, anderswo gesagt. Wie ist das denn im Vergleich, diese Stadt, meinetwegen 1150 gegründet, Sie haben vorhin gesagt, beides, sowohl Berlin auf der einen Seite der Spree als Köln auf der anderen Seite der Spree, vergleichsweise dörflich, logischerweise Miniatur im Vergleich zu heute. Aber wie war das in der damaligen Zeit im Vergleich zu anderen Städten? Ich habe schon angesprochen, solche Städte wie das Köln am Rhein, Mainz, die Xanten, diese ganzen alten Städte oder auch mal wegen Hamburg. Also wie ist da der Vergleich? War das wirklich winzig, dörflich, nicht so relevant?
Wahrscheinlich muss man sich das so vorstellen. Aber es ist ja so, dass Berlin und Köln im Prinzip durch einen Prozess des Landhungers entstanden sind, der aus Westen kam. Also wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass der Bischof von Bremen 1201 die Stadt Riga gegründet hat. Und das würde man nach heutigen Maßgaben so als Investment bezeichnen. Also der hat in Riga investiert und in den ersten 15 Jahren ist Riga um das Sechsfache gewachsen. Ja, also diese Investition, da hat er sich einen Businessplan gehabt und der ist total gut gelaufen. Das war der Landhunger in der Zeit um 1200. Also die Siedler sind aus dem Westen gekommen oder aus dem Norden, wie wir das für Berlin und Köln sehen können, und haben quasi auch Bereiche besiedelt, die bis dato nicht so interessant waren, weil wir haben hier nicht so fruchtbare Böden. Also wenn man das vergleicht mit der Magdeburger Börde. Ja, in der Magdeburger Börde möchte man sein Feld haben. Na, aber nicht unbedingt in Berlin und Köln. Und aber durch die Bevölkerungsvermehrung wahrscheinlich, die stattgefunden hat, sind eben auch diese Bereiche interessant geworden. Und so kommt es halt zu einer systematischen Städtegründung. Und diese Doppelfigur, also dass man jetzt den Pass links und rechts eines Flusses besetzt, das gibt es zum Beispiel auch für Frankfurt-Oder. Also das ist auch eine Doppelstadt. Brandenburg im weitesten Sinne auch und auch Meißen. Meißen hat zum Beispiel auch einen Ortsteil, der Köln heißt.
Köln ist überall. Das ist eine fratzenhafte Zusammenfassung von den vielen, vielen interessanten Sachen, die uns die Archäologin Claudia Milisch zum Glück erzählt hat. Frau Milisch, vielen, vielen Dank und ganz viel Glück für alles Weitere. Dankeschön.
Gerne.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.